ist bei der WM-Vergabe alles mit rechten Dingen zugegangen.
Dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kam.
Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberkommt.
Oder drei Fragen zu Katar und dann ist das Interview beendet.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
So, herzlich willkommen zur Folge 32 unseres beliebten Podcasts Liebling Bossmann. Heute von und mit, zu meiner Linken.
Robert.
Holger.
Und ich bin Fabian. Grüß euch. Heute ist der 14. November und wir haben ein kleines Potpourri mitgebracht.
Das Potpourri war da dabei.
Zum Thema Marius Gersbeck. Die Story ist schon ein bisschen älter, hat sich aber eine Weile gezogen. Und wir haben einfach mal abgewartet, wie sie ausging und werden uns jetzt darüber das Maul zerreißen in dieser Folge. Dann haben wir die durchaus komplexe Situation, die komplexe Gemengelage aus Meinungsäußerungen, arbeitsrechtlichen Konsequenzen zum Thema El Ghazi und seine Äußerungen zum Nahostkonflikt und das Thema Invasion der NFL nach Deutschland, die Spiele, die jetzt irgendwie auf deutschem Boden stattfinden, die haben es Holger ganz besonders angetan und da hat er ein paar Gesichtspunkte, die er mit uns besprechen möchte.
So ist es.
Ja.
Und du, lieber Fabian, beginnst direkt mal mit unserer Rubrik Kai aus der Kiste.
Ja, ich habe heute nur den Kai aus der Kiste abbekommen von den Themen. Und zwar deshalb, weil das ein Thema aufgreift, mit dem wir uns schon mal befasst haben, nämlich in Folge 29. Die ich bei dieser Gelegenheit dann auch nochmal den Hörern nahelege nachzuholen, jedenfalls zu diesem Thema. Es geht um einen Vereinsausschluss eines Fußballvereins aus Sachsen-Anhalt, nämlich der DSG Eintracht Gladau. Das ist nicht weit weg von Magdeburg. Dieser Club ist verbandseitig ausgeschlossen worden wegen vermeintlich nachgewiesener rechtsradikaler Tendenzen oder Auswüchse, die sich offenbar während der Spiele gezeigt haben. Da muss es Übergriffigkeiten gegeben haben, mehrfach aus dem Mannschaftskreis des Vereins gegen andere Mannschaften. Und Fans sollen da offenbar auch an einer oder bei mehreren Gelegenheiten einen Hitlergruß gezeigt haben. Jedenfalls gibt es dort wohl vermeintlich rechtsradikale Strömungen in dem Verein, die insbesondere auf eine nicht ganz unbekannte Person aus der rechten Ecke, nämlich Dennis Wesemann, die mit dem zu tun haben. Und daraufhin hat der Verband unter Bezugnahme auf seine Satzung den Verein, also die erste und die zweite Mannschaft, vom Spielbetrieb endgültig ausgeschlossen.
Interessant ist, dass es 2015 schon mal das Verbot gab von dem Verein FC Ostelbien Dornburg,
ja,
wo auch Dennis Wesemann in dem Verein war, ja.
Ja.
Und ich gar nicht.
Wo er hinkommt, hinterlässt er.
Ja, aber das war wohl ein Verbot sogar vom Innenministerium. Hast du dazu was gefunden?
Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich kenne den Fall. Ich habe ihn auch schon mal in einem Vortrag hatte ich ihn tatsächlich mal behandelt. Aber leider nicht mehr die Einzelheiten. Ich dachte auch, das wäre ein verbandseitiger Ausschluss gewesen und nichts mit Innenministerium.
Okay.
Dennis Wesemann ist da dann offensichtlich in der Region kein unbeschriebenes Blatt und da hat man dann eben mal wieder genauer hingeschaut und dann vermutlich unter Bezugnahme auf eine dann hoffentlich, dem Verband ist es dann zu wünschen, eindeutige, klare Satzung, diesen Ausschluss ausgesprochen.
Ja, hast du da mal reingeguckt in die Satzung?
Nee, da habe ich jetzt keine Gelegenheit gehabt.
Also
der Verein... Du kannst, wenn du es gemacht hast, kannst du gleich nochmal sagen, was drinsteht. Der Verein hat jedenfalls schon angekündigt, sich dagegen rechtlich zur Wehr zu setzen. Das wäre dann eben auf dem Zivilrechtswege, über die Zivilgerichte. Und sowas kann man ja bekanntermaßen bis hin zum Bundesverfassungsgericht treiben, wie wir, bitte hört die Folge 29 nochmal oder jedenfalls den Teil dazu, wie wir wissen aus dem diesem Fall des NPD, des MPD-Funktionärs, der aus einem Schleswig-Holsteiner Fußballverein ausgeschlossen wurde. Wegen seiner Mitgliedschaft.
Ja. So, nun Holger, der schnipsende Streber aus der ersten Reihe mit deinen Zusatzinfos.
Nee, das war, wenn du reingeguckt hast.
Ja, also ich hab mal in die Rechts- und Verfahrensordnung reingeschaut und da steht in 35.5 drin, den Ausschluss eines Vereins oder eines Vereinsmitglieds aus dem Verband und die Aufnahme in die Sperrliste kann nur der Verbandsvorstand aussprechen. Das Gericht hat im Urteil den entsprechenden Antrag zu stellen. Das hört sich zunächst mal so an, als ob es sozusagen ein Verfahren gibt für so einen Ausschluss. Aber wenn man in die Satzung reinschaut, also in die Verbandssatzung, da steht in Paragraph 11, Erlöschen der Mitgliedschaft drin, die Mitgliedschaft erlischt und dann klein b durch Ausschluss. Und dann in Absatz 3, der Ausschluss erfolgt auf Beschluss des Gesamtvorstandes und kann nur in den nachfolgenden bezeichneten Fällen erfolgen. Und dann kommen so verschiedene Tatbestände. Und der erste ist gleich, wenn das Mitglied in grober Weise gegen die Satzung und Ordnung des Verbands verstößt. Und in der Satzung selbst habe ich jetzt nichts gefunden, was irgendwie darunter passen würde. Aber in der Rechts- und Verfahrensordnung dann wieder steht, also diese, in Klammer sind alle Vereine gemeint, haben die Pflicht für Fairness, Ordnung und Recht im Fußballsport des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt e.V. zu sorgen. Und das könnte die geeignete Grundlage für den Ausschluss sein, wobei
bisschen dünn.
Ja, es ist dünn, aber das kennen wir ja aus den Verbandssatzungen. Es ist meistens sehr allgemein gehalten und aus den öffentlichen Informationen war nicht zu entnehmen, auf welche Rechtsgrundlage der Ausschluss jetzt gestützt wird. Insofern, das war alles, was ich gefunden habe dazu.
Okay. Verstöße klang ja recht schwerwiegend. Wahrscheinlich ist das dann. Ja,
trotzdem muss es irgendwo normiert sein.
Also wir wissen ja aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass du eine klare und transparente Satzungsregelung dazu haben musst, auf die du den Ausschluss stützen kannst. Kann ein Verein machen, weil er aufgrund der Vereinigungsfreiheit, Artikel 9.1 Grundgesetz, kann er das sozusagen privatrechtlich regeln, unter welchen Gesichtspunkten ein Vereinsausschluss oder ein Verbandsausschluss erfolgen kann. Und er kann sich dann auch entsprechende Wertebekenntnisse geben. Die lese ich jetzt irgendwie aus dem, was du da gerade zitiert hast, irgendwie nicht so richtig raus. Aber sollte idealerweise dann schon in der Satzung drinstehen, damit man einen klaren Fall hat. Und dann beschränkt sich die gerichtliche Überprüfung nur noch darauf, ob das verbandsinterne Ausschussverfahren eingehalten wurde, ob die Tatsachengrundlage fehlerfrei ermittelt wurde, also ob es da wirklich dann eben zu diesen Begebenheiten kam und in welchem Umfang. Und Maßnahme und Satzungsgrundlage dürfen nicht unbillig oder willkürlich sein. Dann kannst du sowas machen. In dem Fall wäre dann vielleicht dem Verband anzuraten, doch gegebenenfalls nochmal in der Satzung ein bisschen nachzubessern, ja, weil das hörte sich jetzt wirklich nicht so ganz... Ja.
Also, falls jemand vom Verbandsvorstand Sachsen-Anhalt, Fußballverband Sachsen-Anhalt zuhört oder jemanden, der die Herrschaften kennt, wir würden uns mal interessieren, wie dieser Ausschluss tatsächlich formuliert war. Und du sprachst davon, dass man vors ordentliche Gericht gehen kann. Ich gehe davon aus, also wenn der Verein sich entscheiden sollte, sich dagegen zu wehren, dass er das erstmal auf verbandsgerichtlichem Wege versucht. Es ist auch in der Satzung des Verbands vorgesehen, dass erstmal der staatliche Rechtsweg ausgeschlossen ist. Wir wissen, dass der Weg erstmal bestritten wird von den Verbandsgerichten, um diesen vorgesehenen Instanzenzug durchzugehen. Und in 35 steht dann, das Verbandsgericht entscheidet als Beschwerdeinstanz gegen eigene Entscheidung. Ist auch komisch formuliert, weil eigene Entscheidung, wenn man das liest, könnte man vermuten, dass die Entscheidungen des Verbandsgerichts gemeint sind. Mhm. Aber wahrscheinlich sind die Entscheidungen des Verbands gemeint. Und dann ist das Verbandsgericht eben Beschwerdeinstanz für die Verbandsentscheidung. Also das wäre der richtige Weg so für Sinn, Eintracht, ja, Gladau, sich erstmal dagegen zu wehren, gegen den Ausschluss.
Ja. Aber dann, jetzt wollen wir auch nicht so viele Tipps geben, das sollen die unter sich regeln, bitte. So viel zum Kai aus der Kiste. Oder noch Fragen?
Anmerkungen? Nee, danke. Ja.
Dann kommen wir, wenn ich die Reihenfolge richtig in Erinnerung habe, zu Marius Gersbeck. Seines Zeichens Torhüter von Hertha BSC, nicht mehr Stammtorhüter. Und warum eigentlich nicht? Weil als solcher wurde er ja gekauft.
Ja, Karlsruher SC. Also ich darf den Fall kurz vortragen. Vielleicht nochmal kurz zur Chronologie der Geschehnisse. Am 16.07. gab es die Prügelei im Trainingslager, im Trainingslager in Österreich. Nachts um 2, 3 war...
Bei Hertha war er da schon.
Da war er schon bei Hertha, da stand er schon bei Hertha unter Vertrag. Er war mit Freunden unterwegs und hatte sich dann eine Schlägerei geliefert auf offener Straße. Das Opfer musste mit erheblichen Verletzungen ins Krankenhaus und musste da auch ein paar Tage bleiben. Er wurde sofort von Hertha suspendiert am 17.07. Wegen der laufenden polizeilichen Ermittlungen, was auch, glaube ich, unstreitig die richtige Maßnahme dann war in so einem Fall. Und dann hatte man eine ganze Weile nichts mehr gehört. Und am 28.10. Wurde das Verfahren eingestellt, wobei das wahrscheinlich gar nicht die richtige Formulierung ist, weil es eine Einstellung des Verfahrens in Österreich wohl nicht gibt, wenn es mal eröffnet ist. Es heißt da Diversion. Also Herr Gersbeck hat sich entschuldigt, er muss eine Geldstrafe zahlen und er hat sich, ich weiß nicht, ob freiwillig oder im Rahmen dieser Diversion zu einer Schmerzensgeldzahlung verpflichtet. Und daraufhin war das Verfahren dann erledigt. Ja, 5 Tage später wurde er dann wieder eingegliedert in den Trainingsbetrieb. Hertha hat es so eine Art Resozialisierung genannt und eine zweite Chance, die er bekommen soll. Und er hielt dann auch kurz danach Einsätze wieder in der zweiten Mannschaft, also in der Regionalliga. Und seit dem 5.11. ist er wieder im Profikader und dann auch im Spieltagskader als zweiter Torhüter auf der Bank. Was ist jetzt das Problem an der Sache? Man könnte sagen, der Wertekanon von Hertha kämpft hier gegen eine Hertha-Identifikationsfigur. Ja, also Gersbeck kam aus der eigenen Jugend und war auch immer in der Fanszene mit dabei und ist deswegen Herthaner durch und durch. Und auf der anderen Seite hat man eben diese Hertha-Werte, die seit Jahren hochgehalten werden, Charta der Vielfalt, die unterschrieben wurde und das soziale Engagement von vielen Fanclubs. Da ist als erstes die Axel Kruse Jugend zu nennen, die sich sehr sozial engagiert. Und Hertha steht eben mittlerweile für Diversität, Vielfalt, Antirassismus und Antigewalt. Und jetzt kommt dazu, dass, und die Fälle hatten wir alle auch in unserem Podcast erwähnt, die weniger in Anführungszeichen schlimm waren als dieser Fall jetzt mit Slot Petri, der Torwarttrainer. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch?
Ja, klar.
Was war da?
Da ging es irgendwie um ein Statement in den sozialen Medien, weiß ich nicht mehr so ganz genau, wo sich der Torwarttrainer geäußert hat zu einer Äußerung wiederum des Torwarts von Leipzig, Gulacsi, glaube ich, ne? Und das war irgendwie vermeintlich homophob.
Genau, aber also er hat sogar ein Interview in einer ungarischen Zeitung
oder gegeben. Oder so war das, ja.
Und da hat er das erwähnt, okay. Genau. Mhm. Und die war vermeintlich homophob und fremdenfeindlich und es führte zur fristlosen Kündigung. Wir thematisieren jetzt nicht, ob es da die fristlose Kündigung dann wirksam war oder nicht, sondern soweit ich weiß, haben alle diese Fälle gerichtliche Auseinandersetzungen zur Folge gehabt und wurden alle dann irgendwie verglichen letztlich. Mhm. Der andere Fall war der Torhüter Rune Jahrstein, der auch sehr pressewirksam ausgetragen wurde zunächst. Der hat wiederum den Nachfolger des Torwarttrainers dann beschimpft im Training und wurde auch fristlos gekündigt, ja. Auch allen noch bekannt, glaube ich, das berühmte Interview von Freddy Bobic, der dann wegen einschädigenden Verhalten fristlos gekündigt wurde, weil er diesem Reporter nach dem Interview, während das Mikrofon noch an war, sagte, beim nächsten Mal gibt's ein paar aufs Maul. Mhm. Ja, das waren die drei berühmten Fälle bei Hertha. Und jetzt hat man eben diese Gersbeck-Situation. Und jetzt die Frage an euch, wie würdet ihr entscheiden? Aber wir hatten das ja auch schon mehr oder weniger besprochen.
Ja, wir hatten das. Es sind natürlich ähnlich, aber natürlich nicht komplett vergleichbare Fälle, ne? Also das eine ist halt eben jetzt tatsächlich der schwerste tätliche Übergriff, hat jetzt die geringsten Konsequenzen zur Folge. Da muss man sich natürlich schon die Frage stellen, wie ist die Stringenz in der Entscheidungsfindung und sowas. Und da kommt natürlich schnell der Gedanke auf, dass da auch wirtschaftliche Interessen dann da auch eine Rolle spielen. Das ist natürlich eine Investition und die schreibt man halt weniger ab, wenn man irgendwie größere Interessen daran hat als und verteidigt die Werte, als wenn man nicht mehr ein Interesse an dem jeweiligen Spieler oder Berater oder Betreuer hat. Also deswegen ist es wundert es mich nicht. Letztlich haben sie jetzt gesagt, Resozialisierung hat sich reumütig gezeigt. Er hat, man weiß nicht, was da im Hintergrund an therapeutischen oder anderen Maßnahmen vielleicht noch läuft, also was die jetzt gar nicht bekannt geworden sind. Also ich weiß, ja, ich würde jetzt nicht vorschnell das jetzt komplett als wie Gott oder so bezeichnen, aber es ist, es hat ein bisschen irgendwie ein Geschmäckler hat's. Also es scheint Stringenz ist, und das wird in dem Fall Bobic ja auch bei einem arbeitsgerichtlichen Verfahren könnte ihnen auf die Füße fallen natürlich, ne? Also dass diese fehlende Stringenz in der Entscheidungsfindung und in der Verteidigung der Werte wird natürlich dann die jeweilige Gegenseite da ins Felde führen.
Mhm. Nun ist Bobic natürlich auch ein bisschen anderer Fall, weil Bobic eine andere Funktion hat im Verein. Aber das Ausmaß der Handlung ist natürlich ein ganz anderes. Also das eine ist eine Beleidigung, das andere ist eine handfeste Körperverletzung. Und insofern eigentlich ein schwereres Vergehen oder ein schwererer Tatbestand. Und in dieser Hinsicht lässt sich die Entscheidung von Hertha dann eben nicht ganz so gut begründen, wenn man auf die Vergangenheit schaut.
Ja, wobei, egal ob Geschäftsführer oder Profikaderspieler, sind beides Repräsentanten des Vereins. Insofern würde ich es gar nicht so unterschiedlich gewichten.
Doch, würde ich schon. Also der Manager hat nochmal eine ganz andere Funktion und seine Handlung und seine Aussagen nochmal ein ganz anderes Gewicht als das von Spielern.
Wobei, also in den Arbeitsverträgen lautet die Klausel ungefähr gleich, ne? Also
keine Ahnung, ich kenne die Arbeitsverträge nicht, aber
ja, aber arbeitsrechtlich macht das schon einen Unterschied, welche Funktion du im Unternehmen innehast und so.
Ja, klar. Aber beide haben rufschädigendes oder vereinschädigendes Verhalten zu unterlassen.
Und das, ja, aber der eine ist halt ein Aushängeschild und ein Repräsentant des Vereins, und der andere wirkt über seine Handlungen vielleicht auf das Image des Vereins mit ein, aber sein Schwerpunkt ist natürlich die fußballerische Tätigkeit.
Sein Schwerpunkt, ja, aber die haben auch genug Termine in der Öffentlichkeit.
Und das eine war eine Verfehlung während der Arbeitszeit, und das andere war jetzt zumindest nicht im Spielbetrieb, im Trainingsbetrieb, aber dann in der Freizeit. Also das muss man wahrscheinlich arbeitsrechtlich auch
machen. Trainingslager.
In der Freizeit, aber im
ja, aber
am
er hat
Abend. Es war Ausgang. Also es war nicht auf dem Trainingsgelände, und Bobic hat in der Mixed Zone oder wo er da.
Aber war es nicht so, dass er sich unerlaubt entfernt hat vom?
Die wusste, also das war ja nachts um zwei. Da gibt's ja eine Bettruhe. Also es war auf keinen Fall.
Also ja, also das finde ich, das zieht jetzt nicht so irgendwie, dass man da sagen kann, 2 Uhr Freizeit, da kann ich machen, was er will im Trainingslager.
Nee, genau.
Aber also im Endeffekt, ich wahrscheinlich, also wir stecken alle nicht drin im Vereinsgeschehen, und es gibt möglicherweise auch wirklich wirtschaftliche Gründe, die das vertretbar machen. Aber so jetzt von dem, was sich Außenstehenden offenbart, hätte ich es, glaube ich, anders entschieden.
Ja, und ja, hätte ihn dann nicht zurückgeholt. Insbesondere im Vergleich zu den anderen Fällen, ne? Mhm. Also das war wahrscheinlich der einzige Fall, in der die sofortige Kündigung wahrscheinlich gehalten hätte dann, wenn es vor Gericht gegangen wäre. Mhm. Ich kann mir noch so gut vorstellen, dass Gersbeck sich womöglich, also eine Mutmaßung von mir, sich gar nicht dagegen gewehrt hätte. Und dann hätte er sich vermutlich einen neuen Arbeitsplatz im Ausland suchen müssen. Also für ihn ist es wie ein Lottogewinn jetzt, also diese zweite Chance. Und also ich kenne ihn nicht. Ich meine, ich gönne das ihm, aber wie man sich so verhalten kann. Und bei der Gelegenheit vielleicht zum Abschluss, ich habe bei der Vorbereitung einen Kommentar von Dirk Walsdorf vom RBB auf RBB Online gefunden. Und wer sich das nochmal durchliest, ich finde, der Kommentar ist auf den Punkt. Ich würde da gerne nochmal 3 Sätze vorlesen raus. Also besser kann man es, glaube ich, nicht formulieren. Zitat. Ein Verein, der Menschen wegen ihr lichtender Statements und verbaler Gewaltandrohung fristlos entlässt, gibt demjenigen, der Gewalt in abstoßendster Art und Weise angewendet hat, quasi sofort die zweite Chance, die der Club offenkundig von Anfang an als präferiertes Szenario ausgemacht hatte, weil es dem Verein sportlich nutzen kann. Und wohl auch, weil der Missetäter eine Vita hat, die ihn mit manchen Mächtigen in der Kurve verbindet. Und das gehört zur Wahrheit dazu, mit dem Mächtigsten auf der Tribüne, Hertha-Präsident Kai Bernstein. An Werten konsequent festzuhalten, fällt immer wieder schwer. Jeder und jedem Einzelnen und ganzen Gesellschaften. Dem Fußball-Bundesligisten Hertha BSC übrigens schon zuletzt bei der Wahl des Brustsponsors. Und hier eine Anmerkung von mir, weil es hier den Verein auch wiederum finanziell genutzt hat. Ja, also Kai Bernstein sagte ein paar Monate vorher, wir schließen keine Werbepartnerschaft mehr mit Glücksspielanbietern. Und ein paar Monate später kommt dann dieser Buzzer auf die Brust. Es passt auch nicht dazu. Ganz kurz noch das Zitat zu Ende. Weil es so schwer ist, können die, die es schaffen, für sich in Anspruch nehmen, besonders zu sein. Hertha BSC ist nicht ganz so besonders, wie ich hoffte. Und das ist Zitat Ende. Also ich finde, das trifft es ganz gut alles.
Was ich ganz interessant finde, ist, es ist möglicherweise, also diese sehr klaren Verstöße gegen die Prinzipien des Arbeitgebers, wie eine Schlägerei oder eine Körperverletzung. Ich habe da irgendwie den Eindruck, das lässt sich vereinsseitig oder arbeitgeberseitig leichter handeln, als zum Beispiel Verstöße, die mit Meinungsäußerungen zu tun haben, die irgendwie grenzwertig sein können, weil du weil jemand wie Gersbeck das wahrscheinlich Hertha relativ einfach gemacht hat, diese Entscheidung zu treffen, wie sie ist, indem er einfach Reue gezeigt hat und dann im Rahmen dieser Diversion dann eben auch sich entschuldigt hat und das Verfahren irgendwie so zu einem Ende bringen konnte, das nicht viel Staub aufgewirbelt hat, so dass der Verein leichter die Akte zumachen kann, sagen kann, okay, war nicht in Ordnung, aber schwamm drüber. Schwieriger ist es bei Meinungsäußerungsfällen, weil es da schlicht an meistens daran fehlt, dass die Person, die da im Mittelpunkt steht, Reue zeigt oder das irgendwie widerruft, weil es da meistens nichts zu widerrufen gibt, weil diejenige Person, die das geäußert hat, ja in der Regel der Meinung ist, dass sie sich nichts hat zu Schulden kommen lassen.
Das ist eine schöne Überleitung.
Insofern ist es vielleicht eine ganz gute Überleitung zum nächsten Thema.
Schöne, ja, ist es,
wobei, als hättest du es gelernt.
Ja, aber also mein Kommentar dazu, moralisch finde ich das Ganze dann noch falscher. Weil letztlich muss man ja auch die Schwere der Tat berücksichtigen. Und ich finde, der im Krankenhaus landet, da ist die Tat schwerer zu gewichten als bei jemandem, der sich vermeintlich beleidigt fühlen kann. Also ich moralisch macht es nicht, wird es nicht richtiger.
Gebe ich dir völlig recht, ist so. Ich wollte damit auch nur sagen, ja, dass es,
das, ich verstehe deinen Punkt,
dass sich jemand einfacher tut, wenn er so eine Entscheidung zu treffen, wenn er die Vorlage bekommen hat in Form einer Entschuldigung oder einer Reue. Und der Mensch tut sich erfahrungsgemäß dann auch schwerer darin, sozusagen noch die Härte und die Konsequenz durchzuziehen, wenn jemand anders vor ihm steht und sagt, es tut ihm leid.
Ja, Marc, kann sein.
Du nicht so.
Also ich will hier auch nicht die Moralapostel spielen, um Gottes Willen.
Ja, wie gesagt, da sind vielleicht auch, wie es so häufiger ist, da sind vielleicht auch Umstände und Abläufe im Hintergrund, die jetzt gar nicht so in die Öffentlichkeit gelangt sind, die diese Entscheidung haben so gereifen lassen. Man weiß es nicht, wie er sich dort verhalten hat. Ich kenne auch nicht die Einzelheiten des Strafverfahrens, aber Fakt ist, er hat sich da, ja. strafrechtlich relevant verhalten und das kann man sehr in der Tat sehr kritisch sehen, dass das jetzt so ohne weiteres fortgesetzt wird, das Arbeitsverhältnis aufgrund des Wertekanons, den man sich eigentlich verschrieben hat, öffentlich. Aber
welchen Wertekanon hat denn Mainz 05?
Das ist auch eine
um gute, das nächste Thema in Gang zu bringen.
Gute Frage, schöne Überleitung. Genau, der Fall El-Ghazi, Anwar El-Ghazi, FSV Mainz 05 hat am 3.11. das Vertragsverhältnis mit ihm beendet. Mit sofortiger Wirkung wurde er gekündigt und laut Vereinsmeldung reagiert der Verein mit dieser Maßnahme auf die Äußerungen und Posts des Spielers in den sozialen Medien. Was war passiert? Relativ ein Neuzugang bei Mainz, Hoffnungsträger geholt, um den Sturm zu beleben. Ein Niederländer mit marokkanischen Wurzeln hatte nach dem schrecklichen Terrorangriff am 7.10. der Hamas auf Israel am 15.10., also ein paar Tage später, auf seinem Instagram-Account den Slogan geteilt, From the river to the sea, Palestine will be free. Dann hatte es laut Vereinsmeldung eine 6-stündige Sitzung gegeben, unmittelbar nach diesem diesen Post, glaube ich, parallel auch auf X, vormals Twitter. Und als Ergebnis dieser Sitzung wurde der Spieler freigestellt mit der Aussage, dass das so für den Verein nicht tolerierbar sei. Dann hat es nach Darstellung des Vereins Gespräche gegeben mit dem Spieler, im Rahmen derer er sich von dem Post distanziert haben soll. So lautete zumindest eine Mitteilung des Clubs vom 30.10. Und infolge dieser Reue, die aus Sicht des Vereins der Spieler gezeigt habe im Hinblick auf den Verein und dass er dort zumindest die Aussage, diesem Slogan innewohnen kann, nicht teilen würde, sondern da jedes auch jüdische Leben schützenswert achte, ist eine Abmahnung abgesprochen worden. Und das Ziel war, dass der Spieler in den Kader zurückkehrt und auch wieder am Trainingsbetrieb teilnehmen kann und auch perspektivisch an den Spielen. Dann kam kurz danach eine erstaunliche, zumindest aus Sicht des Clubs, erstaunliche, ein Dementi von El Ghazi auf Instagram, wo er in einem relativ langen Text ausführt, er distanziere sich nicht von dem Gesagten in der Vergangenheit, sondern Zitat, ich distanziere mich nicht von dem, was ich gesagt habe und stehe bis zum letzten Tag, an dem ich atme, für Menschlichkeit und an der Seite der Unterdrückten, hat er auf Instagram geteilt, und das Statement des Clubs sei so nicht autorisiert gewesen. Mainz wiederum, wie gesagt, reagierte verwundert und erklärte, dass man diese Äußerung von El Ghazi überraschend und mit Unverständnis zur Kenntnis nehme und den Sachverhalt juristisch prüfen lassen würde. Im Pokalspiel fehlte er dann krankgeschrieben und jetzt erfolgte am 3.11. die Kündigungsseiten des Clubs, die außerordentliche. So zur Chronologie der doch etwas dieses absurden Hin und Hers. Wie geht's weiter? Also
was ich beim Sachverhalt nicht verstehe, ist diese Diskrepanz zwischen Vereinsaussagen und Spieleraussagen. Weil kann man da System hinter vermuten von einer Seite?
Das kann man auch nur mutmaßen, ob man da einfach, dass es ein klassisches Missverständnis war, dass man da irgendwie miteinander gesprochen hat, vielleicht auch mit
was denn Translation vielleicht?
Mit Dolmetscher oder so, keine Ahnung, dass irgendwie da. Wer weiß, wer für wen gesprochen hat, ob da Management oder Anwalt vom Verspieler irgendwie Dinge geäußert hat, die er meinte, der Verein hören möchte, um da den Spielbetrieb wieder zu ermöglichen. Das wissen wir alles nicht. Fakt ist, dass es ein offen ausgetragenes, sehr hart ausgetragenes Diskrepanz in den öffentlichen Aussagen gab zwischen Spieler und Verein und man sich offensichtlich intern da nicht abgestimmt und geeinigt hatte. Bild schreibt jetzt so, wie geht's weiter? Also wir reden hier über, wenn man das aus arbeitsrechtlicher Perspektive sieht, also es gibt hier wohl ein Gesamtpaket von ca. 2,5 Millionen, die hier im Raum stehen. Der Spieler hat wohl 400.000 Euro Handgeld damals kassiert. Die wird der Verein wohl abschreiben müssen. Was jetzt aber noch im Raum steht, sind halt die verbleibenden Monatsgehälter bis zum 30. Juni 2025 zum Vertragsende und auch noch Beraterhonorare, die im Raum stehen. Sodass sich, wenn es dein Rechtsweg geht, die Frage stellt, ob diese außerordentliche Kündigung wirksam war. Ist hier eine Kündigung aus wichtigem Grund, 626 BGB, als solche muss eben halt ein wichtiger Grund vorliegen. Und dabei sind halt insgesamt die beiderseitigen Interessen abzuwägen und die Frage sich zu stellen, ist es dem Verein zumutbar, dass der Spieler nach wie vor für ihn tätig ist? Und da schlummert der Teufel schon im Detail. Wir haben es im Vorgespräch schon gehabt. Man kann jetzt natürlich überlegen, worauf stellt man die Kündigung ab? Also der Verein hat relativ offen formuliert, er hat den Plural benutzt im Hinblick auf Posts. Es gibt halt eben den Ausgangspost. Da ist das Problem, dass eben man dort schon eine Abmahnung ausgesprochen hat und dann dort im Nachgang dann nicht so ohne weiteres eine außerordentliche Kündigung mehr ausgesprochen werden kann für diesen einzelnen Post. Nun hat er aber neben diese Forderung wiederholt und diesen Slogan und unter Umständen das bekräftigt, seine vielleicht menschenverachtende, wenn man das so deuten möchte, Haltung zu den Toten in Israel aufgrund des Angriffs der Hamas. Und was ich persönlich fast am problematischsten finde, ist das, was wir eben gesagt haben, dieser öffentliche Widerspruch, also die unwahren Tatsachenbehauptungen, die im Raum stehen. Also eine der beiden Seiten hat äußerungsrechtlich zumindest da nicht ganz die Wahrheit gesagt, oder zumindest, wenn man das mal unterstellen wollte, wenn man jetzt nicht von einem klassischen Missverständnis oder Lost in Translation ausgeht. Also eine Seite ist vorgeführt worden, könnte man so sagen. Und das wird es jetzt quasi in einem arbeitsgerichtlichen Verfahren, in der Kündigungsschutzklage, die bis zum 24.11. innerhalb von 3 Wochen noch erhoben werden kann, könnte das einer gerichtlichen Überprüfung zugeführt werden. Nun weiß man allerdings, dass es im Sportrecht der Weg zu den Gerichten nicht die beliebteste Methode ist. Wir hoffen immer drauf, aber in diesem Fall könnte das durchaus passieren, weil natürlich noch einiges an ausstehenden Gehältern im Raum steht.
Aber Kündigungsschutzklage ist doch immer schnell eingereicht.
Ist schnell eingereicht, aber man muss halt, trägt das dann halt an die Öffentlichkeit und wie es dann mal ist. Und
lässt, weißt du, wie da der Sachstand ist?
Stand, also heute habe ich noch nichts gefunden, ob da.
Und äußerungsrechtlich ist auch nichts, keine einseitige Verfügungsverfahren oder so, Gegendarstellung oder irgend sowas.
Ließe sich sicher auch überlegen. Also wenn der Spieler sagt, er hat das, diese Aussagen habe es nicht gegeben, er habe das nicht freigegeben, wird man sicherlich auch über da nachdenken können, ob da eine Seite unwahre Tatsachenbehauptung irgendwie.
Weißt du, von wem der Spieler beraten wird?
Nee.
Weißt du?
Nee, ich habe nicht nachgeschaut.
Also was grundsätzlich stehen natürlich auch arbeitsrechtlich hier auf der einen Seite, das haben wir vor eben schon angesprochen bei Gersbeck-Thematik, natürlich durch Artikel 5 geschützte Meinungsfreiheit des Spielers. Selbstverständlich kann auch ein Arbeitnehmer sich auch öffentlich zu Themen äußern, politisch, wie auch immer. Es wird nur dann halt problematisch, wenn diese Äußerungen auf den Verein zurückfallen können und das Image und die Reputation oder den betrieblichen inneren Frieden stören können. Und das ist halt hier eben ein Aspekt, den man berücksichtigen muss. Mainz 05 ist nicht von irgendjemandem gegründet, sondern der Mitgründer ist 1942 im KZ ermordet worden. Und der Verein, ob jetzt in der Satzung niedergeschrieben oder nicht, hat sich sicherlich dem Schutz jüdischen Lebens verschrieben. Und die Äußerung from the river to the sea, wie wir sie strafrechtlich einordnen, können wir gleich auch nochmal sprechen, stellt aber schon das Existenzrecht von Israel in Abrede. Ob man das jetzt auch auf die dort lebenden Menschen bezieht oder nur auf das Regime Israel, was dann für die strafrechtliche Beurteilung eine Rolle spielen kann, können mag, es mag unterschiedlich sein, aber es ist zumindest ein in der äußeren Wahrnehmung sehr kritisch zu sehender, aus meiner Sicht auch antisemitischer Spruch, den sich ein Verein mit dieser Historie und mit so vielen Nationalitäten, die dort spielen, von einem Arbeitnehmer nicht gefallen muss.
Gibt es da überhaupt andere Meinungen dazu?
Zu der strafrechtlichen?
Oder? Nee, zu diesem Satz, ob der anders verstanden werden kann.
Ja, der Satz geht wohl zurück, hat die New York Times, glaube ich, recherchiert auf PLO, auf Yasser Arafat, hat aber... es ist wohl nicht so zwingend zu verstehen, also die Hamas nutzt ihn auch, so viel dazu, aber ist wohl nicht zwingend so zu verstehen, dass auch das Existenzrecht der dort lebenden Juden in Abrede gestellt
wird. Okay, also ist auch noch auslegungsfähig, ist, mehr
ist
oder weniger. Oft,
aber ist, wie gesagt, die Bestrebungen in Bayern und auch von der Staatsanwaltschaft Berlin gehen eher dahin, auch mit politischen Änderungen der Strafvorschriften, dort das Existenzrecht Israels, was in Abrede gestellt wird, zu schützen und damit auch unter Strafe zu stellen.
Ja, wobei das Problem ja dann damit noch nicht gelöst wäre, wenn der Satz auch anders verstanden werden kann, dann ist ja nicht unbedingt unmittelbar das Existenzrecht in Frage gestellt.
Naja, wenn man ihn so klar interpretiert oder zumindest in strafrechtlichen Vorschriften gießt, dass vielleicht sogar, dann wäre das sicherlich.
Aber seine Aussagen ein paar Tage später haben das ja auch mehr oder weniger bestritten, dass er das so gemeint hat.
Er hat zumindest auch dort, glaube ich, das jüdische Leben als schützenswert, glaube ich, bezeichnet.
Hat er das?
Ich glaube ja. Ich habe es jetzt nicht im Original vorliegen.
Ich habe es einmal gelesen, aber so ausdrücklich kann ich mich nicht daran erinnern. Aber ich glaube jedes. Ja, er hat es sehr sehr verallgemeinert.
Ja. Wie gesagt, strafrechtlich Tatbestände der Volksverhetzung gemäß 130 Absatz 1, da ist wohl, könnte es am Tatbestand fehlen, weil sich die Äußerung nicht eindeutig gegen Juden oder Israelis in Deutschland richtet. Das ist aber eben dieser Inlandsbezug ist erforderlich für den Erfüllung des Tatbestandes. Da gibt es eben die rechtspolitischen Überlegungen, das zu ändern. Billigung von Straftaten gemäß Paragraph 140. Hier ist ein bisschen problematisch, wird von Kollegen so gesehen, dass der Post nicht in unmittelbarer zeitlicher Nähe zu dem Angriff der Hamas auf Israel erfolgte. Also das ist quasi dieses Bejubeln von IS-Terror, von den Ermordungen, den Enthauptungen, wenn klar erkennbar ist, dass jetzt die zeitliche Anknüpfung ganz klar eine Billigung dieses mörderischen Verhaltens.
Anders als es in Kreuzberg der Fall war, als da die Cookies verteilt wurden.
Genau, ja. Es gab einen Fall, ist auch vom Landgericht Berlin, da hatte ein Vater ist zu einer Demonstration gegangen, auch ein mit palästinensischem Hintergrund, und hatte seine drei Kinder als Selbstmordattentäter verkleidet mit Bombenattrappen vor der Brust. Die Fälle gibt es. Und hier ist halt diese Zeit, da ist halt eins im Teufel steckt wie immer im Detail, ist halt eben die zeitliche Abfolge, dass ein paar Tage zwischen dem Angriff und dann einfach zu dem Zeitpunkt schon ein vielleicht auch israelische Maßnahmen ergriffen wurden, wo man selbstverständlich auch durch die Meinungsäußerung auch gedeckt sich zu äußern kann, ohne jetzt den Terrorangriff der Hamas zu rechtfertigen. Aber im Gesamtgemenge ist es halt eben als schwierig anzusehen, weil dieser Spruch eben anders als Free Palestine oder klar dem Schutz des palästinensischen Volkes und sympathisierende Sprüche eben schon eine klares Existenzrecht Israels in Abrede stellt und einfach eine andere Kategorie ist als die betenden Hände, die andere Spieler. Gab es ja noch ein paar andere Fälle bei Union und bei Bayern, die, glaube ich, von einem Gewicht anders einzustufen wären.
Also was finde ich schwer zu beurteilen, muss ich sagen. Ein paar Sachen, die mir da spontan einfallen.
Wird aber da kein Urteil geben.
Wahrscheinlich nicht. Was mir da einfällt, es gab ja noch zwei andere Fälle. Aysa Laidouni, glaube ich, hat sich auch sehr...
Hat er ja gerade gesagt schon.
So, Entschuldigung.
Palästinensische Flagge mitsamt betender Hände hat der Unionsspieler gemacht und Bayerns Nusayya Mazraoui. hat Gott hilf unseren unterdrückten Brüdern in Palästina, damit sie den Sieg erringen. Möge Gott den Toten Gnade schenken, möge Gott ihre Verwundeten heilen. Auch nicht unproblematisch, weil er lässt ein bisschen viele Deutungen in falsche Richtungen zu. Also das
ist ja, halt die, klar, welche Deutung immer dahinter steht, ist natürlich immer sehr einseitig. Aber
gerade die wertige palästinensische Flagge mit samt betender Hände ist lässt keine schlimme Deutung zu.
Es ist natürlich irgendwo erkennbar, wo die Sympathien der Beteiligten liegen.
Das ist ja völlig legitim.
In dieser Konfliktsituation ist es aber auch völlig legitim. Was mir nur bei Mainz auffällt, ist, dass es offensichtlich, aus welchem, wer da auch jetzt immer schuld war, dass die es nicht geschafft haben, diese Situation intern irgendwie in den Griff zu kriegen, und zwar auf eine transparente Weise. Weil das haben ja offensichtlich Union und Bayern irgendwie geschafft.
Weil die Spieler dort mitgespielt haben, weil hier ein Wiederholungstäter am Werk war.
Also ja, dann weißt du aber nicht genau, ob das Verschulden nicht auch beim Verein liegt.
Ja, weiß ich nicht. Also man hat ja eigentlich eine relativ salomonische Entscheidung getroffen, dass man erstmal freigestellt. Haben sie auch viel Lob von Maccabi gekriegt, auch aus Berlin, und gesagt, ist gut umgegangen, Mainz mit dem Vorfall, besser als Bayern. Dann das Zeichen der Reue, ausführliche Gespräche mit dem Spieler, so der Vortrag des Vereins. Dann das öffentliche Bekenntnis, Abmahnung, arbeitsrechtlich alles in Ordnung und Wiedereingliederung in den Spielbetrieb, in Klammern, wir brauchen einen Stürmer, Klammer zu, und dann macht der Spieler sowas. Also ich meine, das ist, selbst wenn es da Missverständnisse gab zwischen Verein und Spieler, ich meine, das... Na,
ja, also zu dem zweiten Post darf es nicht kommen. Dann muss sich der Spieler eben an den Verein wenden und das erstmal intern klären. Aber nun weiß man auch nicht, ob der Verein eventuell absprachewidrig in irgendeiner Weise vorgeprescht ist, was den Spieler geärgert hat. Jedenfalls ist das möglicherweise von beiden Seiten aus kein optimales Management dieser Konfliktsituation.
Ja, aber dieser zweite Post ist auch wieder schon so emotional und politisch aufgeladen, dass das ist der Wiederholungstäter, wo ich dann ich bin kein Arbeitsrechtler, wo ich sagen würde, also das ist dann jemand, der erkennbar ist, dass der nachhaltig den Betriebsfrieden stören wird, und dann ist es, wie der Kollege Winke sagen würde, keine Ahnung, Druckkündigung oder wie auch immer. Das ist dann eben halt das Tröpfchen, was das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und das, so jemand ist dann halt nicht dauerhaft in den Arbeitsalltag zu integrieren. Der stört das Gefüge, der vertritt offensichtlich andere Werte. Mag man für gut oder richtig finden. Ich halte sie nicht für richtig an der Stelle, wie er sie geäußert hat. Und ja, deswegen.
Ich hatte ja in unserem Chat gleich geschrieben, der hat wahrscheinlich schon neuen Arbeitsplatz in
Holland, ja, oder?
Nee,
in der Pro League oder was?
Saudi-Arabien.
Ja, das bleibt abzuwarten.
Ja, im Winter dann.
Spart sich Mainz vielleicht eine gerichtliche Auseinandersetzung und es wird jetzt ein Aufhebungsvertrag geschlossen. Wir werden sehen. Anderes Problem für Mainz am Rande noch. Für die Dauer vom 18. bis zum 23. war der Instagram-Account von Mainz nicht mehr, wurde gesperrt, weil offensichtlich diverse, so laut Kicker-Informationen, diverse Meldungen gab, weil wegen Verstößen Gemeinschaftsrichtlinien von Instagram.
Und gar nicht zum Schutz? Hat Instagram... Und,
ja, Mainz hat dann versucht, den Account wiederherzustellen, weil natürlich da stand das Spiel gegen Bayern an.
Crazy World.
Und natürlich eine wichtige Einnahmequelle, um spielbegleitenden Content zu posten und wichtiges, auch ein Problem Sponsoren gegenüber, die dort vielleicht Werbepositionen gebucht hatten oder sowas. Das heißt, da wird man auch schauen, ob dann, sicherlich ist dann finanzieller Schaden entstanden, aber in welcher Höhe, das wird man auch schauen. Aber das war halt noch eine unschöne Begleiterscheinung zu der ganzen Causa El Ghazi für Mainz. Also alles in allem sehr schlecht gelaufen und einen Stürmer haben sie jetzt auch nicht in der Position, den sie brauchen.
Gut, vielen Dank.
Ja.
Dann kommen wir zu unserem letzten Thema. Wir sind heute sehr schnell übrigens, fällt mir auf. Unser letztes Thema betrifft die National Football League und ihre Werbeaktivitäten auf dem vor allem deutschen Markt.
Was heißt denn hier Werbeaktivitäten?
Na, das sind doch die Spiele hier auszutragen, haben doch eine ganz klare Werbeintention, tragen die doch in sich, nämlich die NFL hier in Europa zu pushen.
Ja, also ich muss zugeben, das Thema war meine Idee und ich war halt letzte Woche beim Spiel der Chiefs gegen die Dolphins. Grüße gehen raus an Markus Kuhn, der mich dazu eingeladen hat.
Das Spiel war wo? Sag kurz.
In Frankfurt. Mhm. Dazu komme ich ja gleich.
Okay.
Ja. Und ich wollte dieses ganze NFL in Deutschland Thema einfach auch nochmal in unserem Podcast festhalten. Es hat jetzt nicht zu sehr rechtliche Schnittmengen, sondern mehr so tatsächliche und marketingmäßige. Insofern hast du recht. Aber ich finde dieses ganze Thema auch gerade, wenn man jetzt Blick auf Sport, Sportbusiness, Sportrecht guckt, hochinteressant. Insofern bitte, wenn ihr irgendwas sagen wollt, direkt reingrätschen, ja, dass es ein bisschen Gespräch gibt. Ansonsten würde ich einfach kurz mal so ein bisschen erzählen, was passiert ist. Robert geht schon.
Ja. Ich gucke nur, wie lang deine Ausführungen da sind, deine Zettel.
Nee, alles gut, zwei Seiten. Also 2007 gab es das erste NFL-Spiel außerhalb von USA. Es war in London, 2007 schon, ja. Mhm. Und
wer hat da gespielt?
Oh, das kann ich dir nicht mehr sagen. Aber ja, also ich weiß nicht, was du für einen American Football Hintergrund hast. Ich war 92, 93 schon immer auf den Galaxy Spielen in Frankfurt. Es war immer mega geil. Insofern ist American Football mir nicht so ganz fremd.
Also ich habe mal ein Spiel der Berlin Adler gesehen in den frühen 90ern oder späten 80ern.
Thunder.
Nee, Berlin Adler.
Berlin Adler, ja, das ist vor deiner Zeit, okay, da warst du noch in Karlsruhe.
Okay, also es gab jetzt dieses Jahr zwei reguläre Saisonspiele, also reguläre NFL-Spiele in Frankfurt. Ja, das muss man sich auch mal vergegenwärtigen, das sind nicht irgendwelche Showkämpfe oder so, Showveranstaltungen, sondern es ist ein ganz normales Ligaspiel, ja. Letztes Jahr das erste Ligaspiel in München und München und Frankfurt wechseln sich ab die nächsten 4 Jahre. Und dann gibt es eine neue Entscheidung, wo dann die Deutschlandspiele stattfinden. Warum waren es dieses Jahr 2 Spiele sogar? Wisst ihr das?
Nee.
Weil das Stadion in Mexiko, wo die NFL auch noch Auslandsvermarktung macht, umgebaut wird gerade. Deswegen hatte Frankfurt die Möglichkeit, 2 Spiele zu bekommen. Und was ein riesen logistischer Aufwand war, um sozusagen die Eintracht-Spiele von diesen 2 Wochen wegzuhalten. Und es war auch Glück, dass die Pokalauslosung Frankfurt auswärts vorgesehen hatte dann. Ja. Das ist nur am Rande.
Eine Frage noch. Sprechen wir hier über eine Aktivität der NFL in Europa, die ausschließlich auf dem deutschen Markt stattfindet? Oder gibt es das in Frankreich und Italien, Spanien auch?
Also in Europa nur noch Großbritannien und Spanien ist geplant.
Ah ja.
Im Moment ausschließlich Großbritannien und Deutschland.
Okay.
Weil Deutschland der wichtigste oder zweitwichtigste Auslandsmarkt ist für die NFL.
Okay.
Und es waren jetzt 250.000 Zuschauer da, also das Waldstadion.
Deutschland ist China des Footballs, ja.
Ja, dazu kommen wir ja später, Robert. Dazu kommen wir später noch. Da kannst dich echt nochmal auslassen über Kommerz und was weiß ich. Aber erstmal die harten Fakten. Also zweimal ausverkauft. Deutsche Bank Park wurde jetzt auch nicht umgebrandet, sondern es wurde nur das Licht ausgemacht, weil DKB einer der Hauptsponsoren ist, war kein Licht an. Aber ich glaube, die sind sich auch nicht so die sind auch nicht so
pingelig wie die FIFA.
Genau. Obwohl, es war natürlich alles super durchorganisiert. Und die Nachfrage an Tickets war laut Alexander Steinfort, dem Geschäftsführer der NFL Deutschland, 30 Mal so hoch. Also es wollten 3 Millionen Menschen in Deutschland Tickets für die beiden Spiele. Ja, also es ist schon finde ich schon Wahnsinn.
Hm. Apropos, habt ihr euch auf Tickets für die Europameisterschaft bekommen?
Ja.
Ich habe keine bekommen.
Gab's da schon die Entscheidung?
Ja.
Nein.
Doch, heute im Portal, kannst du abrufen.
Echt?
Ja.
Oh, ich habe heute nur gearbeitet, Fabian.
Ach, so kurz unterbrechen?
Nee, vielleicht am Ende gucke ich nochmal selbst rein.
Mach mal.
Aber keine E-Mail, sondern man muss sich einloggen im Portal.
Ja.
Okay, dann werde ich beim nächsten Mal dann mitteilen. Angeblich, also auch ungestützt sozusagen, gibt es 18 Millionen Football-Interessierte in Deutschland. Was ich kaum glauben kann. Wenn man jetzt sieht, was dein ausgerechnet hat sozusagen für mögliche Abonnenten der Hauptsportarten neben Fußball, dann kommt man noch nicht mal kumuliert auf diese 18 Millionen. Ich kann mir das echt nicht vorstellen. Aber die NFL ist tatsächlich die umsatzstärkste Sportliga der Welt mit sage und schreibe, was denkt ihr, wie viel Milliarden US-Dollar Umsatz im Jahr?
Also Milliarden, ich hätte jetzt Millionen gesagt.
Nee,
wie viel Milliarden?
150.
500 Milliarden.
Leute, also schneiden. Das ist natürlich deutlich zu hoch. Also wenn man sich vorstellt,
das ist immer so enttäuschend.
Du hast den Cliffhanger gerade so aufgebaut, dass ich dachte, jetzt kommt irgendwas ganz Fantastisches.
Ja, aber 19 Milliarden US-Dollar im Jahr ist doch wahnsinnig viel.
Findest du?
Okay. Also nach deiner Ankündigung jetzt nicht mehr, jetzt bin ich enttäuscht.
19 Milliarden.
Ja.
Okay, aber die Zahlen sind mittlerweile ja
Erwartungsmanagement musst du mal...
Bitte?
Nichts. Astronomische Zahlen, ja.
Aber noch kurz zu den Ergebnissen, für die, die es interessiert. Kansas Chiefs, der aktuelle Meister gegen Miami Dolphins, 21-14, das war das erste Spiel, wo ich war. Und dann jetzt am Sonntag waren die Patriots gegen die Colts. War wohl von der Stimmung her mindestens genauso gut, aber vom Spiel dann nicht so toll, weil es tatsächlich für die Patriots gar keinen Touchdown gab. Also Patriots 6 und in den Indianapolis Colts 10. Ja? Also 6-10 war das Ergebnis. Gefühlt haben alle in den letzten Wochen von diesem Ereignis gesprochen. Und deswegen...
Das ist so wie im Fußball 0-0 mit Elfmeter...
Ja, es ist schon ein dünnes Ergebnis. Mhm. Aber deswegen wollen wir hier auch nochmal kurz drüber sprechen.
Aber das über 4 Stunden. Oder wie lange geht's?
Ja, das hat mich auch ein bisschen gestört. Also es kommt immer darauf an, wie viele Unterbrechungen es gibt tatsächlich. Aber die Flag wurde echt viel geworfen. Und dann wurde teilweise echt lange auf den Monitor geguckt.
die Unterbrechungen sind lang, aber dafür gibt's ja dann echt die Show. Und dazu kommen wir auch tatsächlich später nochmal bei den Für- und Wiederkommerzialisierung. Ich meine, wenn es kein Sport gibt und das Ersatzprogramm gut ist, why not, ja?
Interessante Töne von Holger, ne?
Ich wollte auch gerade sagen, daran halten wir dich fest.
Die Helene Fischer.
Wir diskutieren später. Und also rechtlich kurz, also es war eine autonome Entscheidung der Liga, ja, also der Franchise-Liga, reguläre NFL-Spiele im Ausland auszutragen. Es gibt, habe ich auch schon erwähnt, England, Deutschland und in Mexiko, was jetzt ausgefallen ist. Und Interesse haben Spanien und Brasilien bekundet. Asien kommt mit Sicherheit auch noch dazu, weil die NFL mittlerweile Dependancen in London, Mexico City, Toronto, Shanghai und Sydney hat. Ja, also und jetzt seit neuestem eben seit ein paar Jahren in Düsseldorf mit dem schon genannten Alexander Steinfort als Geschäftsführer. Die Franchises selbst, also Kansas Chiefs, Chiefs etc., haben sich gegen eine Betriebsstätte in Deutschland entschieden, in erster Linie aus steuer- oder arbeitsrechtlichen Gesichtspunkten. Die arbeiten eben ausschließlich mit lokalen Agenturen zusammen. Hier jetzt dieses Jahr Brands and Emotions, Sport 5 und Sweep Sports. Ich wollte schon immer mal Sport 5 als lokale Agentur bezeichnen. Die Hauptaktivierung jetzt in Frankfurt war das sogenannte Championship von den Chiefs. Ja, die haben eine Ausstellung auf dem Schiff angeboten. Da konnte man die Super Bowl Trophy dann sehen aus dem letzten Jahr.
Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Das Championship.
Ship, ja. Ja, also Schiff am Mainufer. Und also das Deck war kostenlos. Und wenn man dann die Ausstellung sehen wollte im Inneren, musste man 10 Euro zahlen. Und auf dem Schiff gab es natürlich auch jede Menge Merch und Futter. nur 5 NFL-Teams haben exklusive Vermarktungsrechte in Deutschland. Also es ist auch noch ganz wichtig, das ist auch eine exklusive Position für diese jeweiligen Teams ist. Und Partner hier in Deutschland sind insbesondere Engelbert Strauß und Burger King. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt mit dieser Aktion von Burger King. Die haben so ein Taylor Swift-Double mit 8 Bodyguards durch Frankfurt geschickt. Und dann
das passt zu Burger King.
Und es hat eine riesen Aufmerksamkeit gebracht, echt? Weil jeder ja gedacht hatte, dass Taylor Swift möglicherweise wegen Travis Kelce in Frankfurt sein wird. Und also es war ein riesen Hype darum, gerade natürlich in den sozialen Medien.
Habe ich in Berlin nicht mitgekriegt.
Und also die Teams haben mittlerweile auch eigens deutsche Kanäle auf den sozialen Medien und die sind auch sehr erfolgreich. Und insofern ist es schon ein richtiger Boom, kann man sagen. Mhm. Also natürlich im Vergleich zu Accounts wie Toni Kroos oder DFB ist es immer noch sehr gering. Aber man sieht, dass es Marketing und die ganzen Aktivitäten gezielt auf für den deutschen Markt maßgeschneidert wird. Was glaube ich, wichtig ist, um das Ganze noch ein bisschen zu pushen.
Das heißt also, die Teams, die sich bereit erklären, auf dem deutschen Markt zu spielen, die kriegen zur Belohnung von der NFL die exklusiven Vermarktungsrechte für Deutschland.
Richtig.
Okay.
Ja. Und
auf Zeit oder?
Auf Zeit, immer nur für die Zeit, für die es vergeben wurde. Und in Deutschland war zunächst
Düsseldorf. Nee, was heißt das? Nur für die Spiele oder was dann?
Nee, für die Jahre.
Doch, okay.
Ja. Mhm. Für Deutschland war Düsseldorf noch interessiert. Düsseldorf auch, also nicht nur Sitz der NFL Deutschland GmbH, sondern auch aus der Vergangenheit. Düsseldorf Rheinfire war ja eines der beiden Deutschland-Teams in Deutschland seinerzeit, NFL Europe mit Galaxy Rheinfire.
Mhm.
Und München. Das waren halt die 3 Städte, die sich beworben hatten. Düsseldorf fiel dann raus und so blieben Frankfurt und München übrig. Also nächstes Jahr wieder München, falls jemand Interesse hat. Noch ganz kurz 2 Besonderheiten, die mir vor Ort aufgefallen sind. Leider, also früher Galaxy-Zeiten waren immer diese Grillpartys auf den Parkplätzen, was halt super nett war. Konnte man sein eigenes Zeug mitbringen, dann Barbecue vor Ort machen. Hier war es jetzt so, dass die sogenannte Power Party erst nach den nach der Ticketkontrolle möglich war. Das heißt, Leute, die keine Tickets haben, aber trotzdem das Ganze sehen wollten und nach Frankfurt gereist sind, ging mehr oder weniger leer aus. Okay, in der Innenstadt gab es ein paar Venues, wo man was machen konnte, aber so eine richtige Party vor Ort war halt dann nicht möglich, weil es eben erst nach Einlass war.
Wie, aber die hätte man doch auch selbst organisieren können, oder?
Na, nee, wurde man weggeschickt. Also
so, wegen Hausrecht noch vorm Stadion.
Ja, ja. Okay. Mhm. Grüße gehen raus an Lars, den ich da kennengelernt hatte, der aus Düsseldorf angereist kam, riesen American Football Fan. Und der dann nach Hause gefahren ist, wieder mit dem Zug, als das Spiel dann losging. Ja, tat mir ein bisschen leid.
Ja, tut mir jetzt auch leid, wo du das erzählst.
Und das andere war, und das hat mich wirklich total gewundert, ich bin dann nach dem dritten Viertel bin ich raus und wollte nochmal Nachschub holen an Alkohol. Und sieh da, Alkoholausschankpause von 18 bis 19 Uhr. Und warum? Ja, Vorgabe der NFL, ja?
Die Amerikaner.
Die Amis.
Ja.
Also auf der einen Seite kann ich dem was Positives abgewinnen, dass wirklich sozusagen die Alkis, die dann kurz vorm Umfallen sind, davor geschützt werden und dann vielleicht tatsächlich noch das Ende des Spiels sehen. Auf der anderen Seite ich fühle mich immer noch als mündiger Bürger. Ich möchte Alkohol trinken können, wann ich will. Und wenn mir das verboten wird jetzt schon im Stadion, ist es schon komisch. Obwohl, ich meine, es gibt ja auch bei Hochrisikospielen gibt es ja auch schon diese Verbote beim Fußball. Ja? Insofern, also ich fand es extrem strange, aber war halt so. Okay.
Fragen, darf ich noch Fragen stellen?
Jetzt kommen wir zur Kommerzdiskussion, ja?
Nee, darf ich noch trotzdem noch eine Zwischenfrage? Du hast ja gesagt, wir sollen
reingrätschen. Ja, ich bin aber am Ende mit meinen Ausführungen.
Aber sonst vergesse ich meine Frage. Also erstens, wer geht denn da so hin? Was kann man das
krass, irgendwie? Ja, das ist doch eine sehr gute Frage.
Also sind es so Leute wie wir, so 40 bis 50-jährige Akademiker-Typen, die das irgendwie jetzt total cool finden, oder weiß ich nicht, sind es irgendwie so Markus Kuhn-Stiere, die selber mal Football gespielt haben, oder
es war auf jeden Fall das gesamte deutsche Sportbusiness vertreten. Da waren wirklich alle, das war Wahnsinn. Und ansonsten im Stadion selbst, außerhalb dieser Logen und was da alles gibt, wirklich eingefleischte American Football Fans. Also ich glaube, da gibt es die wenigsten, die sozusagen gesagt haben, ich will mir das mal angucken, weil ich gehört habe, was für ein Run auf die Tickets ist, sondern die 80% der Zuschauer gingen mega ab, entweder für die Chiefs oder für die Dolphins. Und es war echt eine sensationelle Stimmung.
Und ich kenne es ja so vom US-Sport, wobei ich jetzt einschränkend sagen muss, ich habe so viele US-Sport nicht live miterlebt, aber ich war mal beim Eishockeyspiel in Washington von den Capitals, glaube ich, gegen die Rangers. Da war schon relativ viel von der Stimmung gesteuert durch die Stadien selbst. Also die haben ja da alle diesen Würfel in der Mitte der Arena und da war halt irgendwie ständig Programm und so Animationsprogramm. Also wenn geklatscht werden sollte, dann wurde das vorgegeben. Die Leute haben nicht von selber, sondern immer nur auf die Animation hin. Und das fand ich schon, also da kam ich aus einer ganz anderen Welt. Da sind wir in Deutschland viel, viel selbstständiger, viel eigeninitiativer. Wie war das da in Frankfurt umgesetzt?
Oberkrass, oberkrass. Also es war letztlich wie eine TV-Produktion. Also wenn kein Sport lief, war Entertainment, Show, Musik. Ich meine, die Musik, man konnte sich Schlagersachen wünschen. Und da wurden dann 2, 3 Schlager auch zwischen reingespielt, deutsche Schlager. Was ich in dem ganzen Kontext gar nicht so verkehrt fand. Aber es kam auch viel Hip-Hop und Rap. Ja, und es hat super gepasst, war super laut, aber halt auch diese Kiss-Cams und Bart-Wettbewerb, alles Mögliche. Das war schon, also für den, der Fußball in Deutschland gewohnt ist, schon ein bisschen viel auch. Mhm. Also das muss ich zugeben.
Okay, aber null selbst gesteuert, also immer gesteuert und
immer gesteuert.
Null Eigeninitiativ durch die Fans und so.
Nichts von den Fans.
Hat sich auch keiner getraut oder kommt dazwischen dann mal so.
Doch, es war ja ein Heimspiel offiziell für die Chiefs und die hatten ja auch ihre Cheerleader dabei und die waren echt auch sensationell Und also die Chiefs waren halt auch in der deutlichen Mehrheit und haben die Dolphin-Fans oder die Dolphins, wenn die in der Offense waren, echt mega laut ausgepfiffen. Okay. Und das hat man dann auch schon wieder so ein bisschen europäisches Feeling gehabt.
Gibt's da so Schlachtgesänge für die Einstudierte?
Ja, aber so ganz kurze immer nur. Also so ein Cheerleader.
Noch ein Tor.
Ja, so Let's Go Galaxy.
Okay.
Oder so.
Okay.
Ja, schön.
Und jetzt noch, also so zu diesem Kommerzaspekt, weil Kollege Lau, Grüße gehen raus, hat dann auf meinen Instagram-Post, dass ich dort bin, geschrieben, kannst du da hingehen, nur Kommerz? Ich habe dann, glaube ich, gar nicht geantwortet. Auf jeden Fall, dass American Football, glaube ich, der kommerzialisierteste Sport der Welt ist glaube ich, klar. Und ich würde mir, glaube ich, auch keine Dauerkarte holen, obwohl, wenn es wie früher Galaxy ist, das waren ja nur 4-5 Spiele, da würde ich da wahrscheinlich auch mit Kumpels gern hingehen und da Barbecue machen und das Spiel und die Show erleben, aber jetzt nicht zu 17 Heimspielen. Aber man kann das aus meiner Sicht auch gar nicht vergleichen. Mhm. Also, und ich habe mir dann überlegt, also warum ist es so, dass es mich beim Fußball stört, es mich ja auch wahnsinnig, wenn ich jetzt in Wolfsburg bin und da in der Halbzeit mit irgendwelchen Werbespots oder komischen Spielen belästigt werde. Aber ich finde halt, Fußball ist für mich ein Sport, den man einfach gucken kann und da reicht mir der Fußball, weil es da keine Unterbrechung gibt. Aber bei Sportarten mit Unterbrechungen, mit wie jetzt bei den US-Sportarten, ich weiß nicht, wann das eigentlich kam, die Unterbrechung, wahrscheinlich auch mit der Technik. Basketball, Eishockey, Handball gibt's in den USA auch nicht, aber in Deutschland halt beim Handball oder jetzt hier beim American Football gibt's die Unterbrechungen, also gibt's Unterbrechungen und die Unterbrechungen muss man mit Show überbrücken. Mhm. Und dann ist halt Geschmackssache, was man in der Unterbrechung für Shows macht. Und das gefällt mir halt meistens nicht. Und hier fand ich es aber am wenigsten störend, weil es eben, also weniger störend als in Wolfsburg beim Fußball, weil es da Musik war, die mir gefällt meistens. Also
Entertainment können die Amis halt. Das ist
ja, Geheimnis. Genau.
Ja, ich glaube, das wird auch akzeptiert, oder? Deswegen nimmt man das hier auch. Deswegen freut man sich wahrscheinlich hier sogar drauf, weil man weiß, dass das dazugehört. Also wenn irgendwie beim Super Bowl Beyoncé die Nationalhymne singt, dann finden das die Amerikaner halt geil und hier bei uns würde Helene Fischer ausgepfiffen werden. Weil es einfach keine Historie gibt aus dem Fußball heraus.
Sowas. Oh, aber die Hymnen vorher waren auch ultra, ultra gut. Wirklich, also die amerikanische Hymne hat eine Frau gesungen, so eine, ich sag's mal, unspezifisch Soldatin. Und die deutsche Hymne, dann so ein junger Typ, kannte ich nicht.
Ach, deutsche Hymne auch?
Ja, und es war also richtig gut. Und ihr habt noch gar nicht nach der Halbzeitshow gefragt.
Spielt man da nicht auch in Quartern oder so?
Ja, genau, aber es gibt trotzdem eine längere Halbzeit. Okay. Und war denn die Halbzeitshow? Also ich war Bier holen und habe die Halbzeitshow verpasst, aber es war Kontra K Kurzkonzert und noch ein Act. Und jetzt am Wochenende war ein DJ Halbzeitshow geplant, die ist aber ausgefallen. Warum auch immer. Also ich vermute mal, die konnten sich dann letztlich, wie so oft so ist, man denkt, man hat alles geregelt und am Ende
ist die Gage noch offen.
genau. Und das ist dann tatsächlich ausgefallen. Und stattdessen hat die deutsche Flag Football Nationalmannschaft dann so ein Showmatch gespielt, was ich echt auch cool fand. Da war ich ja nicht, aber ich habe es gesehen. Fabian, hör mal auf hier. Wir sind in der Aufnahme, keine Nebenaktivitäten. Weil Flag Football ein Riesenthema ist auch in Deutschland für die Jugend gerade. Mhm. Da macht Markus auch viele Trainingscamps jetzt mit für junge Flag Football Spieler. Flag Football sagt euch was?
Ja, aber erzähl ruhig nochmal.
Okay, also Flag Football ist American Football ohne Kontakt. Also da hat man so um den
Bändchen,
um
die, so ein Schleifchen zum Abzupfen.
Genau. Und es ist halt mega
also
cool.
Nicht touch, sondern ein bisschen mehr, aber auch nicht ganz.
Ja, also es ist halt mega cool für Kinder, die sich für Football.
Die Angst vor körperlicher Auseinandersetzung haben.
Nee, die tatsächlich damit diese Bewegung für den Football trainieren, ja. Ohne gleich die Rübe.
Ohne gleich die
Zufall.
ABS-Symptom. Ja.
Aber wie ist denn eure Einstellung zu diesem Spannungsfeld zwischen Sport, Kommerz und Show Entertainment? Wie ist denn? Wie
wir
ist
haben denn? Da nicht die lausche Romantiker-Brille auf.
Mm.
Naja, ich.
Ja, für mich ist es halt, wie wir schon gesagt haben, es ist halt, ich meine, nimmt es als von Anfang an nicht als Sport ernst, sondern als Entertainment, weil man einfach mit der Kultur hier nicht so aufgewachsen ist und verbindet das dann einfach mit einem weiteren amerikanischen Super-Event, was man aus dem Fernsehen kennt, wo Justin Timberlake dort irgendwie die Show performt in einer Halbzeit, und ich habe da jetzt auch überhaupt kein Problem, dass man da Spaß haben kann und das als Event wahrnehmen und als Kombination aus Sport und Musik und Show und gut ist.
Wobei ich ja, also das fand ich auch schon beeindruckend, die Ochsen da auf dem Platz und diese Würfe und die Runs, also es war auch sportlich schon ein Erlebnis.
Ich finde, bin die, auch, ja.
Und es ist halt dann ein geiler Mix. Also und man ist es ja tatsächlich vom US-Sport einfach so gewohnt.
Ja.
Ich glaube, es ist eine Frage, ob man sich darauf einlässt und ob das irgendwie Niveau hat. Und wenn es Sportarten gibt, in denen man das nicht gewöhnt ist und dann passiert was und das braucht dann vielleicht eine Zeit, damit klarzukommen, oder man findet dann das Niveau irgendwie nicht gut, weil dir die Musik zum Beispiel nicht gefällt, irgendwie, dann lässt man sich eben schwerer drauf ein. Ich glaube, in Amerika ist das, hat das eine viel längere Historie und wird viel professioneller gemacht. Und es gibt aber Dinge, die wir vielleicht als Europäer irgendwie verstörend finden, und manche Sachen aber auch gut. Ich kann mich eben an dieses Eishockeyspiel erinnern, wo ich schon ein bisschen komisch fand, dass man das Gefühl haben musste, man wird die ganze Zeit irgendwie nur gesteuert.
Ja.
Und dann haben sie da, glaube ich, irgendwie in der Halbzeitpause so Kriegsveteranen aufs Eis geholt und haben die irgendwie geehrt. Das war man jetzt irgendwie als Europäer, kennt man das auch nicht. So eine Verknüpfung von Sport und Militär. Und das war schon dann irgendwie ein bisschen komisch für mich. Auf der anderen Seite weiß ich noch, wie ich im Referendariat in Florida war und da häufig zum Baseball gegangen bin. Und Baseball ist halt eine Sportart, die natürlich auch wahnsinnig viele Längen hat und extrem Zahlen- und Statistikgetrieben ist. Das heißt also, das, was auf dem Feld passiert, beschränkt sich auf wenige Aktionen. Und manche können sagen, ist ja total langweilig irgendwie. Aber das Publikum macht sich dann eben schon seine eigene Show draus. Und ich weiß noch gut, wie es dann wirklich immer darum ging, ob jetzt bestimmte, also wenn der Nächste irgendwie schlagen muss oder so, ob da jetzt droht, dass bestimmte Rekorde gebrochen werden, weil der jetzt irgendwie seinen 9. oder 20. Home Run in Reihe machen könnte. Und dann wurde das auch gut dem Publikum vermittelt und dann war so richtig Spannung drin. Oder die Leute sind da alle mit Baseballhandschuhen hingegangen, weil es öfter mal passierte, dass ein Querschlägerball ins Publikum geht. Und wenn du den dann gefangen hast, dann warst du total der Hero. Dann haben dich die Kameras eingefangen, du hast dann auch irgendwie, du hast den Ball behalten können natürlich, aber hast, glaube ich, sogar noch irgendeinen Preis gekriegt oder so. Insofern hat man das Publikum da echt gut integriert und das fand ich spaßig.
Ja, also das Einzige, was ich mit Baseball anfangen kann, ist A League of Their Own, diesen Madonna-Film von früher. Kennt ihr den?
Ja.
Nee, den kenne ich nicht.
Aber sonst habe ich also mit Baseball wirklich nicht.
Doch, es ist aber echt cool. Also ich hatte in der Kanzlei, da wo ich war, hatte ich manchmal auch viel freie Zeit und habe mir dann immer die Zeitungen gekauft, die jeden Tag 5 Seiten Baseball-Statistik hatten. Jeden Tag, weil ja auch jeden Tag Spiele
das
waren.
Das war für Freaks,
ständig waren da Spiele. Und irgendwann bin ich dann aber so halbwegs durchgestiegen, was das bedeutet. Und dann wird's interessant.
Moneyball war aber American Football, ne?
Nee, Baseball.
Aber auch Baseball.
Ja,
ja, okay.
Ja. Ja, schwer zu empfehlen, der Film.
Ja, sensationell. Okay.
Naja, gut.
Dank euch. Shownotes werdet ihr natürlich mit zusätzlichen Informationen versorgt, wie immer. Und wir hören uns dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr. Oder schaffen wir es vor der Weihnachtsfeier nochmal, eine kurze Folge zu machen?
Na, könnte sein. Wir müssen mal gucken, ob es Themen gibt.
Wenn was Spannendes.
Wir haben ja noch eine EuGH-Entscheidung.
Ja, dieses Thema
vor der Nase.
Ja,
dieses Jahr noch.
Aber erst am 21. Dezember.
Ja, dann müssten wir dann.
Ja. Vielleicht ja.
Also ja, es spricht einiges dafür, dass wir erst im neuen Jahr wieder on air sind.
Ja. Und wir wurden ja angesprochen auf diese Geschichte mit Zeugnisverweigerungsrechte für Fanbetreuer. Das haben wir jetzt nochmal geskippt, weil wir nicht die Zeit hatten, uns darauf vorzubereiten. Tut uns leid, wer sich darauf gefreut hat. Aber das Thema haben wir auf jeden Fall noch auf dem Schirm.
Und es steht auch eine Bundesverfassungsgerichtsentscheidung an zu den Polizeikosten aus Bremen. Wobei, glaube ich, nicht ganz klar ist, ob es die noch dieses Jahr gibt.
Ja.
Also es gibt, Themen gehen sowieso nie aus. Und ansonsten kommen wir mit kleineren Kai-aus-der-Kiste-Geschichten auch immer gut an.
Hoffentlich hat es euch gefallen. Feedback erwünscht. Und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.